Was ist das für ein Montagmorgen? Was ist das für eine Jahreszeit eigentlich? Sommer kann es ja nicht sein. Und am liebsten würde ich ja mit Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, über das Wetter reden. Aber es gibt natürlich noch andere wichtige Themen. Aber das Wetter ist natürlich das Thema, was die Menschen berührt. Herr Lochthofen, können Sie sich erklären, warum die Menschen immer über das Wetter reden? Weil das nicht zu beeinflussen ist oder warum?
Nein, das betrifft natürlich unsere Stimmung und alles, was mit uns zusammenhängt. Seien Sie froh, dass wir nicht irgendwo Camping machen an der Ostsee. Nach 3 Tagen können Sie sich da nur noch verabschieden oder nur trinken, was sie da oben machen. Ja, also insofern soll ja die Sonne wiederkommen, wird schon gut.
Das wird gut. Also ich freue mich, dass Sie ja Optimismus ausstrahlen und irgendwie immer bei vielen Dingen noch das Gute abgewinnen. Aber wenn ich jetzt nach Amerika schaue, dann fällt es mir schwer, dem was Gutes abzugewinnen. Da mache ich mir Sorgen um dieses Land, um die Weltwirtschaft und um das ganze System. Ist das so schlimm, wie wir das transportiert bekommen über den großen Teich? Was glauben Sie?
Ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Wir sind nicht nur auf den Finanzmärkten bei den Spekulanten gelandet, sondern in der Politik auch. Die Show, die da abgezogen haben, war natürlich grässlich in jeder Hinsicht. Und das trifft uns ja alle, obwohl wir weit weg davon sind. Die ganze Entwicklung in der Wirtschaft, in den USA, wenn die so weitergeht und wenn die Entscheidungsfreudigkeit so ist, wie sie sich in den letzten Tagen und Wochen gezeigt hat, vor allem unter dem Einfluss dieser radikalen Tea Party. Also ich glaube, das sind keine guten Zeiten, die uns ins Haus stehen. Und Amerika ist nach wie vor der größte Schuldner weit und breit.
Also das sind ja 14 Billionen, da muss man sich erstmal die Nullen vorstellen. Es gibt ja so ein schönes Video, wo eine Republikanerin versucht, den Schuldenstand zu beschreiben. Da hat sie einen Flipchart und schreibt das hin und will natürlich auf Obama einschlagen.
Ja,
und
dann, aber wenn sie da fehlen die Nullen. Man hätte sich ja ein bisschen Geld bei den Reichen holen. Wir wissen ja, dass in Amerika die Ungleichgewichte noch viel größer sind als in Deutschland. Schon in Deutschland diskutiert man das ja zu Recht. Aber da kommt ja wieder bei nichts bei raus. Das heißt, bei den Armen wird wieder genommen, bei den Reichen wird belassen. Also es gibt keine Steuererhöhung dort, wo Milliarden und Millionen verdient werden. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Das hält auch Amerika nicht mehr aus. Die Zeiten haben sich geändert.
Was ich nicht verstehe, Herr Lochthofen, ist dieses Staatsverständnis, was viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben. Da, wenn es um sowas geht wie eine solidarische Krankenkasse, dann sagen auch die, die davon profitieren würden, nein, der Staat darf sowas nicht regeln. Freiheit heißt, dass der Staat sich raushält, dass der Staat schlank ist und dass er die Steuern nicht erhöht und mich in Ruhe lässt. Das ist das amerikanische Staatsverständnis. Was glauben Sie, warum sich das so lange gehalten hat? Das ist doch eigentlich nicht modern, oder?
Nicht nur nicht modern. Amerika tickt natürlich in weiten Teilen, vor allem im Mittelwesten, ganz anders als andere Teile der Welt. Insofern, da ist nichts Außergewöhnliches dran. Es gab immer noch halt genug kluge Leute, die zum Teil auch das Sagen hatten, dass man das Richtige tat. Im Augenblick hat man ganz große Probleme mit der neuen Rolle Amerikas. Man führt Kriege, die man sich nicht leisten kann. Das kostet ja alles sehr viel Geld und da kommt auch nichts bei raus. Bei der ganzen Geschichte, das heißt, man hätte schon längst dafür auch Lösungen haben müssen. Und wenn man Milliarden jedes Jahr und Abermilliarden dafür ausgibt, hat man sie an anderer Stelle nicht. Und das viele, viele Jahre Diskussion, dass niemanden es angeht, ob jemand nun gesund gepflegt wird oder nicht, dass das dann irgendwann auch bei den Menschen so tief im Kopf sitzt, dass sie das glauben, das passiert natürlich nicht nur dort, aber da in besonderer Weise. Also für uns vollkommen unverständlich aus guten Gründen. Ich glaube, die Amerikaner haben viel, viel Reformbedarf und machen es nicht.
Glauben Sie, dass es da in nächster Zeit ein Umdenken geben wird? Und es geht ja allein, was die Mobilität betrifft, was sozusagen das Bewusstsein für Umweltzerstörung betrifft, was das Bewusstsein für das Staatsverständnis betrifft. Da ist doch einiges im Argen. Glauben Sie, dass da was in Bewegung gekommen ist?
Nein, ich glaube nicht. Es verändert sich gerade die ganze Welt um Amerika drumherum. Nur dort schließt man die Augen und tut so, als ob das nicht stattfinden würde. Denken Sie allein daran, dass die Chinesen heute der größte Gläubiger Amerika ist. Das heißt, die Amerikaner haben bei den Chinesen, also bei den verhassten Kommunisten, was auch immer, wie sie es nennen, die meisten Schulden in dieser Welt. Das heißt, wenn die Chinesen Amerika strafen wollen, können die das jederzeit machen. Das heißt, da tut sich etwas und die tun in Amerika wiederum so viele Leute, als ob sie das nichts angehen. Und der Präsident ist natürlich in der Situation ziemlich gelähmt. Also das hat uns jetzt auch gezeigt, dass das Präsidialsystem in Amerika, was immer so gelobt wird, also da kann jemand durchregieren, der stärkste Mann der Welt, das funktioniert alles nur bedingt und im Augenblick gar nicht.
Das hat ja auch, könnte Auswirkungen haben, wenn sich die amerikanische Wirtschaft und vor allen Dingen das Finanzsystem destabilisiert, könnte auch Auswirkungen auf Europa haben, auf die ganze Welt, weil ja nun der Dollar doch die Leitwährung ist und die meisten Staatsanleihen sind ja nun in Dollar. Viele wissen auch nicht, wohin sie flüchten sollen. So viel liquide Masse gibt es gar nicht.
Naja, die machen was ganz Böses im Augenblick, die Spekulanten, da ist auf den Finanzmärkten drum da und drüber geht und niemand weiß, wo er gut Geld verdienen kann, gehen die zum Beispiel in Lebensmittel. Und das führte dazu, dass Afrika, Asien hungert zum Teil. Das heißt, die einen werden noch reicher durch Zocken und die anderen geraten unter die Räder. Das ist alles im Augenblick ziemlich aus dem Lot und früher hatte man das gar nicht diskutiert. Jetzt gibt es ja glücklicherweise genug Menschen, nicht nur in Europa, aber auch in der Welt insgesamt, die sagen, so geht es nicht weiter.
Also die Weltsituation, die wird uns wohl noch weiter begleiten. Und jetzt müssen wir zu Thüringen kommen, denn wir wollen ja heute über die Welt reden, über Thüringen und über
die Welt ist immer ein schönes Thema.
Ja, das ist ein wunderbares Thema. Die kommt ja auch bei uns an und wir haben ja in der Zeit, ja, ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Trotzdem wird über die Gemeindefusion diskutiert. Da gibt es ja jetzt eine Sonderarbeitsgruppe, einen Stab, den Frau Lieberknecht eingerichtet hat. Das heißt, da ist die Erkenntnis angekommen, es braucht eine Gemeindereform, es braucht eine Gebietsreform. Glauben Sie den Ankündigungen, dass das wirklich alles zustande kommen wird?
Naja, Sie sind natürlich stark unter Druck. Es geht um Kosten bei der ganzen Geschichte und ich glaube am Ende nicht so sehr um den Bürger, sondern um die Frage, wie kann man überhaupt noch das bezahlen, was da passiert. Mit der Konsequenz natürlich, dass der Bürger dann und die Verwaltung sich immer mehr entfremden. Das ist ja im Augenblick schon zum Teil der Fall. Die Kunst besteht darin, dass diese Lücke nicht zu groß werden zu lassen. Aber ja, ich glaube, wir können uns das abschminken. Es wird natürlich auf Kosten letztlich auch der Qualität der Dinge gehen. Da ist einfach nichts anderes zu machen. Wir sehen es in anderen Bundesländern, die das schon vollzogen haben. Besser wird es dadurch nicht unbedingt.
Jetzt schreien die Kommunen, wie ich finde, auch zu Recht, denn die sind ja immer beim Sparen dann das letzte Glied in der Kette.
Meistens umgedreht, das Erste.
Ja.
Es wird alles auf ihre Kosten dann am Ende gemacht, obwohl sie direkt beim Bürger sind und sie natürlich den Unmut oder eben halt, wenn es mal gelingt, so eine Reform, auch das Positive abbekommen. Das heißt, die Kommunen müssen gestärkt werden eigentlich.
Ja, die müssen gestärkt werden. Die wollen jetzt richtig klagen. Also das heißt, da ist das letzte Lied noch nicht gesungen, denn die Abgeordneten, die ja im Landtag über den Haushalt entscheiden, sind ja am Ende auch, vielleicht nicht unbedingt Kommunalpolitiker, aber sie wohnen ja in Kommunen. Wird das spannend, das Abstimmungsverhältnis? Glauben Sie, dass der Sparvorschlag von Herrn Voss in dem Kabinett durchkommt oder ob es dann nochmal zwischen SPD...
Naja, der Sparvorschlag geht durch, aber die Frage ist ja, das ist ja nur ein Schritt auf dem Weg in Richtung also neue Strukturen, neue Kreise, neue Größenordnung der Gemeinden. Und da tut sich bekannterweise die CDU schwerer als die anderen, weil sie natürlich einen Teil zum Beispiel der Landräte als einen großen Teil stellt. Das heißt, wenn Kreise zusammengelegt werden sollen, damit man Verwaltung spart, möglicherweise auch tatsächlich Einsparungen entstehen, dann verlieren die einfach an Macht und das möchten sie nicht. Insofern gibt es in der CDU den stärksten Widerstand gegen die Dinge, aber es führt kein Weg dran vorbei. Zumal die Nachbarn, also die CDU in Sachsen und in Sachsen-Anhalt auch, das durchgezogen haben und Thüringen hier eigentlich noch ein Stückchen hinterher hängt.
Wir werden das Ende des Jahres erleben, wie das alles ausgeht, ob es da nochmal eine spannende Diskussion gibt. Kommen wir zu Erfurt, das ist ja mein Lieblingsthema eigentlich. Ich war jetzt ein paar Tage in Bonn und da habe ich die Diskriminierung von Fußgängern erlebt, die es wahrscheinlich so in Erfurt nicht gibt. Breite
Ja, auf dem Anger können Sie auch schon mal als Fußgänger froh sein, dass Sie ihn überqueren können. Ja, es wird zwar immer wieder kontrolliert, aber die Jungs geben mir, treten ja ins Pedal, wenn sie Polizisten sehen.
Ja, wenn es einen breiten Radweg gäbe, davon spreche ich übrigens, ich habe dann breite Radwege erlebt, die dann breiter waren als die Fußwege und da ging es also relativ friedlich zur Sache, aber die Fahrräder hatten jede Menge Platz. Da waren also auf jeder Fahrbahn rechts und links Radwege groß gekennzeichnet und auch die Fußwege waren relativ klein, die Radwege groß. Also eine fahrradfreundliche Stadt. Ist Erfurt auf dem Wege zu einer fahrradfreundlichen Stadt oder sind das erst die
anderen? Nein, da braucht man noch sehr viel, glaube ich. Aber Erfurt ist natürlich eine andere Stadt. Ich würde auch mit Bonn nicht tauschen, also unser schönes Erfurt gegen Bonn.
Das stimmt.
Wir haben einfach einen ganz anderen historischen Kern. Da lässt sich nicht nur wegen Fahrradfahren alles rumdrehen. Ich würde aber trotzdem dafür plädieren, in der Stadt, im inneren Zentrum viel stärker Fahrradfahren zu entwickeln. Und natürlich liegen wir auch zum Teil hügelig. Das heißt, das wird nie so sein wie in Münster. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Münster waren. Dort gibt es fast keine Fußgänger mehr und keine Autos. Das ist eben halt eine andere Topografie. Aber ich glaube, wir sollten viel dafür tun in Erfurt. Und es gibt eine ganze Generation junger Menschen, auch Frauen und auch inzwischen auch viele Ältere, die das Fahrradfahren neu entdeckt haben. Also ich glaube, eine Stadt, die sich in der Richtung gut entwickelt, und es gibt ja immer Möglichkeiten, diese Ströme etwas zu kanalisieren, sage ich mal. Die tut etwas Gutes. Natürlich, wie gesagt, um Erfurt herum muss einfach mehr passieren und es muss attraktiver werden.
Muss attraktiver werden. Da geht es ja auch um Verkehrskonzepte und Stadtentwicklungskonzepte.
Wenn ich das Wort Konzept höre, bin ich da immer sehr skeptisch. Und Sie denken ja an den Angern. Das Konzept war, fast kein Grün mehr auf dem Anger zu haben. Und es bedurfte ja viel Unmut der Bürger, dass man langsam mal zu der Idee kommt, so eine Hauptmeile, Flaniermeile auch in der Stadt, die muss auch grün sein, und dass man das so ein bisschen verschämt dann im Nachhinein nachzieht. Also ich glaube, bei Konzept muss man genau aufpassen, was vernünftig ist daran.
Mhm. Trotzdem ist immer das, habe ich das Gefühl, wenn ich auf die Straße gehe, auch mit dem Mikrofon, dass dann die Fußgänger auf die Fahrradfahrer schimpfen, die Fahrradfahrer auf die Fußgänger, die Autofahrer schimpfen sowieso auf die Fahrradfahrer oder auf die anderen.
Ach, wir sind und doch immer in so einer Sache. Denken Sie doch mal dran, wenn Sie auf den Parkplatz kommen und Ihnen laufen Leute, die gerade geparkt haben, entgegen, dann schimpfen Sie auf die, können die nicht schauen und so weiter. Sobald Sie aus dem Auto steigen, benehmen Sie, ich bin Fußgänger. Das heißt, Sie laufen genauso quer den Autos vorneweg. Das heißt, das muss man einfach betrachten als ganz normalen Egoismus. Ich glaube, die Fahrradfahrer haben deutlich aufgerüstet. Man muss als Fußgänger manchmal wirklich aufpassen. Es gibt ja auch Fahrradfahrer und Fahrradfahrer. Es gibt sehr vernünftige, aber es gibt welche, die halten einfach drauf. Und wenn du da nicht einfach rechtzeitig wegspringst, dann kann es auch passieren, dass der dich umhaut. Und heutzutage, so ein Fahrrad hat natürlich auch ein Gewicht. Also ich glaube, da muss einfach auch für mehr Sicherheit insgesamt gesorgt werden. Das wird nicht ohne Kontrollen gehen. Ich glaube nicht, dass das auf freiwilliger Basis nur funktioniert.
Der ganz normale Egoismus. Wir haben ja letztes Mal gesprochen über genau, weil Sie sagen, mehr Ordnung, dass jetzt die Diskussion losgeht, Überwachung in den Städten. Es ist eine Woche vergangen, jetzt hat sich einiges gesetzt seit dem furchtbaren Massaker. Glauben Sie, dass, wenn die Sommerpause vorbei ist, dass wir wieder eine neue Sicherheitsdiskussion haben, auch in den Städten, was Kameras betrifft, was Ordnung und Sicherheit betrifft oder eben so Überwachungsgeschichten?
Das läuft ja eigentlich schleichend. Also die Diskussion entfacht sich ja nur dann, wenn irgendwann was ganz Auffälliges passiert. Also wenn beispielsweise wie in Weimar seinerzeit Parteibüros in den Blickwinkel der Kameras fallen oder Redaktionen. Wir haben uns ja damals auch zu Recht aufgeregt. Das geht nicht, wenn Menschen kommen und etwas einem erzählen wollen, dass sie irgendwo auf Band festgehalten werden. Aber insgesamt, glaube ich, ist das nicht mehr aufzuhalten. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht zu stark in unser auch persönlichen intimen Bereich, sei jetzt mal, eingegriffen wird. Wir haben ja in den Unternehmen eine ganze Reihe merkwürdiger Geschichten gehabt, das wissen Sie ja noch, Lidl und so weiter, wo Mitarbeiter ziemlich straff auch überwacht worden sind. Also das Ganze ist zu Recht ein Aufregungsthema, aber aufhalten werden wir es nicht können. Sie merken es in so einer Stadt, schleichen sehen Sie immer wieder mal plötzlich, ach, da hängt wieder eine Kamera, da hängt wieder eine Kamera.
Da ist ja nun im Osten, finde ich, bei den Frühgeborenen, sage ich mal, die DDR noch kennengelernt haben, doch eine andere Sensibilität, was Überwachung, was Staat betrifft. In dem Fall.
Ja, aber die Sensibilität ist bei der Masse, glaube ich, genau umgedreht. Also wer nichts zu verbergen hat, braucht keine Kamera zu befürchten. Ein bisschen der Spruch, wie ihn die Stasi auch gerne hatte. Also der Bürger, der loyal ist und keine Dummheiten macht, der muss nichts befürchten. Das ist natürlich nicht so. Wir wissen auch, dass Missbrauch heutzutage ganz schnell passiert ist. Also es muss nicht eine Umkleidekabine sein, wo sie gefilmt werden und sagen wir hinterher im Internet landen mit ihrem kleinen Film. Also da ist schon viel Sprengstoff drin, aber ich glaube, wir sollten genau hinschauen. Aber wir werden diese Lawine, die auf uns zukommt, weil jeder jeden überwachen möchte, nicht ohne weiteres halten können.
Aber trotzdem ist doch eine Diskussion um das Thema Sicherheit kontra Freiheit, persönliche Freiheit, individuelle Datensicherheit doch eigentlich angesagt in der Gesellschaft, oder?
Vollkommen richtig, nur wir sollten sie nicht entlang von tragischen oder besonders krassen Fällen entlang machen, weil, ich sage mal, die Ereignisse, wir sind jetzt auf das Gespräch aufgrund der Tragik in Norwegen gekommen, das ist kein guter Ratgeber, weil so eine einzelne individuelle Geschichte, also jemand, der derart psychopathisch ist, auf der einen Seite vollkommen kalt handelt, auf der anderen Seite keinerlei soziale Bindung hat, also Kinder erschießt, die einen anschauen. Also da kann man nicht daraus schlussfolgern, das müssen wir jetzt so oder so machen. Das können Sie auch gar nicht, wenn einer, sag ich mal, durchgeknallt ist, den vorher auch raussieben. Das geht sehr schwer. Das heißt, wir müssen eine vernünftige Diskussion führen, die uns im Alltag auch wirklich hilft, sag ich mal, den täglichen normalen Wahnsinn in irgendeiner Art und Weise im Zaum zu halten.
Mhm. Abschließend noch eine interessante Debatte, die ich am Wochenende in der Zeitung verfolgt habe, in der überregionalen Zeitung, ist zur Islamkritik, dass die Islamkritik in die Kritik geraten ist und wir jetzt eine neue Diskussion haben über den Islam in Deutschland und die Forderung nach einer differenzierten Islamkritik oder überhaupt einer Kulturkritik. Ist das auch ein schlechter Ratgeber, so ein Anlass, über die Islamkritik zu reden?
Nein, das ist natürlich insofern nicht unbedingt interessant war die ersten Reflexe, als man noch gar nicht wusste, was in Oslo passiert ist, sofort Islam als Hintergrund gesehen haben. Am Ende hat sich ja keiner dafür entschuldigt, dass er Unsinn geredet hat. Es war eben halt anders. Ich würde auch anhand der Tatsache, dass der möglicherweise getauft ist, der Mörder in Oslo, keine christliche Debatte führen und gegen das Christentum. Da müssen wir einfach auch anderen gegenüber ein Augenmaß beweisen. Ich glaube, in Europa gab es wohl im letzten Jahr 250 Anschläge insgesamt, davon waren nur drei islamistisch. Also insofern sage ich mal, man muss einfach aufpassen, dass die Proportionen stimmen. Gleichzeitig ist es so, dass es eine große Bevölkerungsgruppe ist, die zum Teil sich schwer tut zu integrieren. Sag ich mal, die Vietnamesen oder Chinesen verhalten sich hier ganz anders. Das muss man einfach berücksichtigen und miteinander vernünftig darüber sprechen und möglicherweise dann auch dafür sorgen, dass das nicht zu Konflikten führt.
Wir werden auch vernünftig miteinander sprechen. Zumindest versuchen wir das auch wieder nächste Woche um die gleiche Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich bei Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen.
Ja, ich wünsche den Hörern auch noch eine schöne Woche. Es soll ja die Sonne kommen, also ein bisschen Sonne im deutschen Sommer gibt es auch.
Wenn das nicht passiert, dann werde ich mich beschweren. Nächste Woche um die gleiche Zeit, kurz nach 9 mit Sergei Lochthofen. Tschüss.
Tschüss.